Herzlich willkommen, Tonspur Wissen ist hier und ich bin Ursula Weidenfeld.
Ich meine, wir sollten die Beschwerden der Bürger ernst nehmen. Wenn die Leute das Gefühl haben, dass die Schwimmbäder zu voll sind und in den öffentlichen Schwimmbädern Gewalt stattfindet, dann müssen wir vielleicht mehr öffentliche Schwimmbäder bauen. Also ich denke, es gibt eine Art politische Reaktion darauf, bei der es nicht um Identität gehen muss, weil ich denke, am Ende des Tages sind die meisten Menschen eigentlich ziemlich tolerant, solange sie das Gefühl haben, dass ihre Bedürfnisse erfüllt werden.
Ist die Demokratie in Gefahr? Fragen wir einen Experten, fragen wir Daniel Ziblatt.
Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
Wir machen ja bei Tonspur Wissen nicht nur Miniserien, wir machen manchmal auch andere Experimente. Mein heutiger Gesprächspartner ist der letzte Teil der Miniserie zur Demokratie und zum 75. Geburtstag des Grundgesetzes. Aber Daniel Ziblatt antwortet auch auf Englisch und wir haben anschließend synchronisiert. Und wir würden natürlich wahnsinnig gerne wissen, ob wir das öfter machen sollen, ob das komfortabel ist und ob man es gut hören kann. Und schreiben Sie uns doch mal, tonspur@rheinische-post.de ist die Mailadresse. Oder geben Sie uns einen Kommentar und ein paar Sterne. Wir freuen uns. Was passiert gerade in den Demokratien des Westens? Sind sie wirklich in Gefahr? Wie kann das politische System wieder stabilisiert werden? Darüber rede ich heute mit Daniel Ziblatt. Der lehrt im Hauptberuf Regierungswissenschaften an der Harvard-Universität und ist am Wissenschaftszentrum in Berlin Direktor für die Abteilung Transformationen der Demokratie. Und gerade ist sein neues Buch Die Tyrannei der Minderheit auch auf Deutsch erschienen. Lohnt sich übrigens sehr. Hallo, Herr Ziblatt.
Hallo.
Hallo.
Herr Ziblatt, Sie schreiben in Ihrem neuen Buch, dass nie zuvor eine entwickelte reiche Demokratie jemals gescheitert ist. Und ich frage mich, kann es passieren oder kann es heute passieren?
Wenn es zwei Dinge gibt, über die sich Sozialwissenschaftler wirklich einig sind, dann erstens, dass alte Demokratien nicht sterben. Das heißt, im 20. und 21. Jahrhundert ist keine Demokratie, die älter als 50 Jahre war, zusammengebrochen. Und zweitens, dass reiche Demokratien nicht sterben. Und reich bedeutet ein Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt von über 17.000 US-Dollar. Angesichts der Tatsache, dass die USA sowohl eine alte als auch eine reiche Demokratie ist, ist es hier also zum Beispiel höchst unwahrscheinlich. Zumindest, wenn man sich die Daten des vergangenen Jahrhunderts anschaut. Aber ich denke, es ist wichtig auch zu sehen, dass die amerikanische Demokratie in den letzten 5, 6 oder sogar 8 Jahren einige Rückschritte gemacht hat. 2016 hat Freedom House, eine internationale Organisation, die Demokratien bewertet. Da hat die USA 93 von 100 Punkten bekommen. Das ist ein Wert, wie ihn Deutschland, Kanada und Großbritannien haben. Heute sind es 84 von 100 Punkten. Da spielen die USA in derselben Liga wie Argentinien und Rumänien. Amerika hat also einen demokratischen Rückschritt erlebt. Und das stellt sich unsere Theorie in Frage und unterstreicht auch den Punkt, dass Alter und Vermögen nichts garantieren. Normalerweise bringen Alter und Wohlstand eine ganze Reihe anderer Dinge mit sich, demokratische Normen, Praktiken, die nicht garantiert sind. Und es hängt sehr stark davon ab, wie sich die Bürger verhalten, wie sich die politischen Führer verhalten.
Diskutieren das für die USA. Wir haben in Europa, Frankreich, auch in Deutschland in jüngster Zeit viel Gewalt auf den Straßen, politische, auch physische Gewalt und machen uns auch Sorgen um unsere Demokratien, zu Recht?
Ja, ich denke, man sollte sich immer Sorgen um den Zustand der Demokratie machen. Ich meine, es gibt eine Art Paradoxon. Je mehr man Demokratie für selbstverständlich hält, desto fragiler wird sie. Und ich würde sagen, einer der großen Unterschiede zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten ist, dass die Deutschen in den letzten Generationen eine Diktatur erlebt haben, sowohl in der DDR als auch vor 1945. Und so ist diese Erinnerung viel lebendiger. Und ich denke, das erzeugt eine Art politische Kultur, in der mehr Wachsamkeit herrscht, ein größeres Bewusstsein für die Fragilität der Demokratie. Ich denke also, dass alle Bürger und alle Demokratien immer aufpassen sollten. Und überall gibt es gemeinsame Bedrohungen. Andererseits ist es nicht unvermeidlich, wie man auf diese Bedrohung reagiert. Und zumindest soweit würde ich sagen, westeuropäische Demokratien, insbesondere die deutsche Demokratie, hat auf diese Bedrohungen zumindest bisher immer effektiv reagiert.
Wir reden über Gewalt auf den Straßen und über die Frage und müssen uns wieder mit der Frage beschäftigen, wie man mit radikalen politischen Kräften umgeht. Was empfehlen Sie?
Es ist wirklich eine Reihe schwieriger Dilemmata, wissen Sie. In einer Demokratie sollten politische Parteien natürlich unterschiedlicher Meinung sein. Sie alle sollten alternative Visionen dafür haben, wie die Gesellschaft organisiert werden kann. Es gibt wichtige politische Unterschiede zwischen den politischen Parteien in Bezug auf Steuern, den Klimawandel und sogar in sehr sensiblen Fragen wie der Einwanderung. Wissen Sie, ich denke, es kann eine absolut legitime Position sein, zu sagen, wir wollen weniger Einwanderung in unser Land oder mehr Einwanderung. Aber auch wenn man mit diesen kritischen Ansichten nicht einverstanden ist, sind sie Teil der demokratischen Debatte. Ich würde sagen, der entscheidende Punkt ist, wenn man eine politische Partei oder einen Politiker hat, der die grundlegenden Grundregeln einer Demokratie nicht akzeptiert, akzeptiert er auch grundlegende Spielregeln in der Politik nicht. Ganz konkret Wahlen. Akzeptieren Sie sie, ganz gleich, ob Sie gewinnen oder verlieren, wenden Sie Gewalt an oder lehnen Sie den Einsatz von Gewalt ab, um Macht zu erlangen oder an der Macht zu bleiben? Und drittens, distanzieren sich politische Parteien und Politiker von Gruppen innerhalb ihres eigenen Lagers, die sich auf solche Verhaltensweisen einlassen? Wenn Sie Politiker haben, die eine dieser Spielregeln missachtet, dann ist das eine Bedrohung für die Demokratie. Und wie geht man mit ihnen dann um? Wenn Sie also eine politische Partei haben, die die verfassungsmäßige Ordnung, die ihren Mitbürgern Rechte geben will, im Grunde nicht akzeptiert, dann ist das keine demokratische Partei. Und in diesem Fall ist es meiner Meinung nach auch wirklich wichtig zu verstehen, dass es ein großes Risiko ist, zu versuchen, mit solchen Parteien zusammenzuarbeiten und dass wir in diesem Buch und in unserem vorherigen Buch wirklich empfehlen, dass sich Politiker etablierter Parteien von solchen Gruppen distanzieren. Von Gruppen und Parteien, die entweder mit Gewalt drohen oder Gewalt anwenden oder Gruppen, die nicht an die demokratische Verfassungsordnung gebunden sind. Das ist einfach ein großes Risiko. Die Lehren aus der Geschichte sind sehr klar. Wenn wir auf die 20er und 30er Jahre in Europa und die 60er und 70er Jahre in Lateinamerika zurückblicken, da gibt es Parteien und Politiker, die die demokratische Ordnung nicht akzeptieren und es könnte verlockend sein, mit ihnen Koalitionen zu bilden, mit ihnen zu kooperieren und zu versuchen, ihre Wählerbasis zu erschließen und an die Macht zu kommen. Aber es ist ein sehr riskantes Unterfangen und es endet oft schlecht. Also unser Vorschlag ist, darauf hinzuweisen, dass man das nicht tun sollte. Man sollte stattdessen Koalitionen mit anderen politischen Parteien bilden, mit denen sie in politischen Fragen vielleicht nicht einverstanden sind, die sich aber ebenso für die demokratische Ordnung einsetzen. Wissen Sie, ein Modell dafür wäre eine große Koalition. Aber jedes Mal, wenn Sie die Möglichkeit haben, mit kleinen demokratischen politischen Parteien eine Mehrheit zu bilden, dann sollte man das tun.
Kann man nicht auch hoffen, dass radikale politische Kräfte dadurch, dass sie im politischen Spektrum vorhanden sind, sich irgendwann auch zu moderaten Positionen durchringen? Die müssen ja auch Koalitionen schließen und spätestens, wenn sie regieren, müssen sie ja auch ein Land regieren und nicht nur ihrer Wählerschaft etwas versprechen.
Yeah, so I would just make a distinction between voters who vote for anti-democratic political parties.
Ja, die Kriterien, die ich darlege, sind eigentlich Kriterien, um zu beschreiben, wie sich politische Führer verhalten. Und wissen Sie, ich habe das Gefühl, dass es sehr riskant ist, zu versuchen, diese Art von Parteien zu normalisieren. Radikale Rechte und extremistische Parteien sehen von Land zu Land unterschiedlich aus und in einigen Fällen haben sie vielleicht eine politische Partei, die sich scheinbar normalisiert hat und die nach der demokratischen Ordnung zu spielen scheint. Vielleicht geht es darum, Positionen einzunehmen, mit denen man nicht einverstanden ist, sagen wir, das Einwanderern erschweren oder so. Das muss nicht jedem gefallen, aber zunächst sind sie demokratisch, wissen Sie. Wenn sie sich dann die demokratischen Spielregeln halten, dann sind sie legitime demokratische Spieler. Deshalb denke ich, man sollte warten, bis sich die Partei demokratisch gesehen normalisiert hat, bevor man bereit ist, die Möglichkeit der Bildung von Koalitionen in Betracht zu ziehen. Die Geschichte ist übersät von Beispielen von politischen Führern, etablierten Führern, die denken, dass sie Koalitionen mit Parteien bilden können und dass sie eine extremistische, antidemokratische Partei sind und dass sie dann moderierende Töne angeben können. Wissen Sie, es gibt einige Fälle dafür, aber es gibt viele Fälle, in denen das eben nicht funktioniert hat. Nehmen wir Italien in den 1920er Jahren. Giovanni Gelatti, ein liberaler Staatsmann, beschloss, Mussolinis Popularität zu nutzen, indem er ihn auf seine Parteiliste nahm. Dies erhöhte Mussolini und schließlich kam Mussolini an die Macht und wir kennen die Geschichte, die daraus resultierte. Es ist also ein Risiko, ein echtes Risiko. Es gibt kein eisernes Gesetz, dass sich die Geschichte auf die eine oder andere Weise entwickeln wird. Aber wenn möglich, halte ich es für viel wichtiger zu versuchen, Koalitionen mit demokratischen Parteien zu bilden. Ich würde allerdings sagen, und ich denke, da haben Sie ein gutes Argument, nämlich, dass diese Strategie des Ausschlusses von Außenstehenden auf lange Sicht keine sehr effektive Strategie ist, weil es bei Demokratie natürlich um Wettbewerb geht. Sie müssen Parteien haben, die um Macht konkurrieren. Wenn Sie also einfach eine permanent regierende große Koalition haben, die Außenseiter auf lange Sicht fernhält, untergräbt das das politische System. Und es untergräbt auch das Prinzip des Wettbewerbs. Das ist politischer Wettbewerb, das Herzstück unserer Demokratien. Langfristig denke ich, dass es keine praktikable Strategie ist, diese Parteien dann einfach von der Macht auszuschließen. Demokratische Parteien sollten versuchen herauszufinden, wie sie die Wähler ansprechen können, die für antidemokratische und extremistische Parteien stimmen, denn auch hier ist der Wettbewerb auf lange Sicht das Herzstück der Demokratie. Und Parteien sollten wirklich um Macht konkurrieren und nicht Absprachen treffen, um andere Parteien auszuschließen.
Ich frage das vor dem Hintergrund der Europawahlen, die wir ja in wenigen Tagen in Europa haben werden und wo sich ja die Frage stellt, kann man erstens gegen die politischen Extreme regieren und kann man zweitens eine sinnvolle Koalition der Mitte schließen, gerade weil Europa ja so heterogen ist.
Ja, die Herausforderung, vor der kleine demokratische Parteien stehen, ist, dass sie oft diese großen Bündnisse haben. Ich meine, eines der Themen unseres Buches, die Tyrannei der Minderheit, ist, dass prodemokratische Kräfte in den meisten Demokratien in der Regel die Mehrheit bilden. In den Vereinigten Staaten hat Donald Trump zum Beispiel nie die Unterstützung einer Mehrheit der Amerikaner. Und ich denke auch, dass antidemokratische, systemfeindliche Parteien in Deutschland und weiten Teilen Europas selten, wenn überhaupt, die Mehrheit der Wähler haben. Das bedeutet also, dass man manchmal eine große Koalition bilden muss, um sie draußen zu halten. Und weil es eine große Koalition und eine vielfältige Gesellschaft ist, wird die große Koalition sehr heterogen sein. Es wird viele Dinge geben, über die sich die Leute nicht einig sind. Und das ist normal und zu erwarten. Aber wenn Sie sich in einer Notsituation befinden, wie in den USA oder Polen im vergangenen Jahr, müssen diese großen Koalitionen zusammenhalten und manchmal einige der vielen wichtigen Meinungsverschiedenheiten übersehen, um die Demokratie zu schützen. Mit anderen Worten, es geht darum, Themen zu priorisieren und ich denke, Demokratie selbst ist meiner Meinung nach das grundlegendste Thema innerhalb einer Demokratie. Und selbst wenn Sie sich in der Außenpolitik nicht einig sind, selbst wenn Sie sich in politischen Meinungen zum Klimawandel nicht einig sind, wissen Sie, in grundlegenden Fragen wie der Demokratie sind Sie sich einig. Zumindest kurzfristig ist es wichtig, zu versuchen, breite Koalitionen zu bilden. Und noch einmal, ich mache diese Behauptung wirklich anhand von Beispielen aus der Geschichte geltend. Wissen Sie, in den 30er Jahren und in Belgien gab es eine von den Nazis inspirierte Partei, die kurz vor der Macht stand. Sie wurde zumindest immer stärker und die katholische Partei und die sozialistische Partei, die sich natürlich in vielen Dingen wirklich nicht einig waren, schlossen sich zusammen und hielten diese Partei draußen. Deshalb denke ich, dass es in der Geschichte Beispiele dafür gibt, dass das passiert ist. Es ist schwer, weil die Leute wirklich anderer Meinung sind. Es ist schwer, die Koalition dann auch zusammenzuhalten. Aber ich denke, wie wir im vergangenen November in Polen gesehen haben, das kann alles sehr effektiv sein.
Auf der anderen Seite ist es ja so, dass Sie auch beschreiben an ganz vielen Beispielen, wie die Krise von Demokratien eben auch dazu führt, dass die Bürger ihre politischen Systeme wieder mehr schätzen, sie auch verteidigen, wieder wacher werden für das eigene und für das Gute an der Demokratie. Sie haben ja beschrieben, wie Spanien Anfang der 80er Jahre wieder das Militär geputscht hat und dann aber eben die Demokraten zusammen mit dem Monarchen die Demokratie verteidigt haben und dann am Ende ja auch gestärkt daraus hervorgegangen sind.
Ja, ich denke, es ist möglich, dass Bürger beginnen zu verstehen, worauf es ankommt. Erstens hofft man immer, dass man eine demokratische Krise kommen kann, sodass man nicht überrascht wird. Ich denke, das ist auch Zweck dieses Buches und Ziel anderer Wissenschaftler, die daran arbeiten und viele Gespräche führen. Ziel ist auch, aus der Geschichte zu lernen, damit wir nicht in eine Krise geraten und dann plötzlich erkennen, oh, wir wissen, dass wir einen schrecklichen Fehler gemacht haben. Dass andere Länder aus den Fehlern gelernt haben, erleichtert uns das dann auch, damit wir Fehler vermeiden können. Einen zweiten Punkt, den ich ansprechen würde, und das gilt meiner Meinung nach wirklich besonders für jüngere Wähler und jüngere Bürger. Ich meine, ich weiß, dass das in den Vereinigten Staaten so ist und ich kann mir vorstellen, dass es auch in Europa nicht anders ist. Wir machen manchmal den Fehler und denken, wir müssen die Demokratie verteidigen, was dann für viele junge Menschen so klingt, wir müssten den Status quo verteidigen. Und viele Menschen sind mit dem Status quo aber nicht einverstanden oder zufrieden. Demokratie zu verteidigen bedeutet mehr als nur die traditionellen Institutionen zu verteidigen. Wir brauchen auch eine positive Vision einer besseren Demokratie und einer besseren Zukunft. Und ich glaube, so wird der Kampf um die Verteidigung der Demokratie tatsächlich effektiver.
A positive vision of a better democracy, a more, and I think in many instances, a more inclusive democracy, and a better future. And by doing that, I think it makes actually the battle to kind of defend democracy much more effective.
Sie zeigen ja auch, dass Demokratien sich verändern und sprechen für Amerika von einer multiethnischen Demokratie, die dort entsteht und entstehen muss. Ähnliches gilt ja für Deutschland und Europa auch. In Deutschland leben ein Viertel der Bevölkerung mit Migrationshintergrund. Es werden mehr, das christliche, weiße Weltbild ist auf dem Rückzug. Was ist denn eine gute multiethnische Gesellschaft? Oder eine gute politische Ordnung, die einer multiethnischen Gesellschaft gerecht wird?
Yes, it's a good question. In some ways,
ja, das ist eine gute Frage. Und in gewisser Weise, wissen Sie, habe ich eine sehr einfache Antwort darauf, nämlich, dass eine multiethnische Demokratie eine Demokratie ist, in der Sie eine sehr vielfältige Gesellschaft haben, ethnisch, religiös und so weiter, aber dass alle Bürger unabhängig von ihrem Hintergrund die gleichen politischen Rechte haben, also dass die politischen Rechte nicht von der eigenen Herkunft abhängen. Das bedeutet also, dass Wahlrecht, die Interaktion mit der Polizei und dem Staatsapparat, eine Art Grundprinzip, eine politische Qualität, die das Herzstück der Demokratie ist, aber dass dies in einer vielfältigen Demokratie passiert. Historisch gesehen, zumindest in den Vereinigten Staaten und wahrscheinlich auch in Europa, wurde die politische Gleichheit nicht allen Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund gewährt. Afroamerikaner, das vergessen wir manchmal, hatten bis in die 60er Jahre kein Wahlrecht, insbesondere im Süden der USA, also zu Lebzeiten vieler Menschen, die uns jetzt hier zuhören. Die Bemühungen der politischen Gleichheit, so nah wie möglich zu kommen, also eine 1-zu-1-Interaktion mit dem Staat und den eigenen politischen Bürgerrechten, ist das Herzstück einer multiethnischen Demokratie. In gewisser Weise ist es also sehr einfach. Der Grund, warum es ein komplizierteres Konzept ist, weil sowohl in Westeuropa als auch in den Vereinigten Staaten die dominierenden sozialen Gruppen weiß und oft männlich sind. Tatsächlich hat das auch eine geschlechtsspezifische Komponente. Wissen Sie, also jeder Präsident der Vereinigten Staaten, jeder Richter am obersten Gerichtshof war ein weißer Mann. Jeder Leiter eines großen Unternehmens war ein weißer Mann. Jeder Quarterback in jeder Fußballmannschaft war ein weißer Mann. Ich meine, es gab eine Art und Weise, in der unsere Gesellschaft nach einer Art Rassenhierarchie oder ethnischer Hierarchie strukturiert war. Was für eine politische Demokratie ist eine multiethnische Demokratie, in der das nicht mehr der Fall ist? Und ich denke, sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Westeuropa ist das zunehmend nicht mehr der Fall. Und Menschen, die ihren dominanten sozialen Status verlieren, nehmen das als eine Art Nivellierung und Bedrohung von Hierarchien wahr. Und tatsächlich führt eine Schaffung politischer Qualität zu Gegenreaktionen bei denen, die den Kürzeren ziehen.
Was macht man denn mit denen, die verlieren? Und es sind ja eben dann diejenigen, die bisher die politische Ordnung bestimmt haben, die überrepräsentiert sind in allen Ämtern, die die besseren Chancen hatten. Wie bringt man die dazu, eine multiethnische politische Ordnung gut zu finden?
Ja, eine sehr gute Frage und ich habe auch keine einfache Antwort darauf. Ich kann nur sagen, die Menschen müssen zunehmend verstehen, dass es ein einfaches Prinzip der Demokratie ist, dass bestimmte Menschen nicht mehr Privilegien haben sollten als andere. Und ich denke, das kann unterschiedlich wahrgenommen werden. Diese Art der Gleichstellung von Rechten kann man als Unterdrückung empfinden. Es ist aber ein Ausgleich eigentlich. Und ich denke, eine Möglichkeit, diese Art von Übergang zu erleichtern, ist natürlich, wenn das wirtschaftliche und soziale Leben der Menschen stabil bleibt. Und ich denke, am Ende kommt eine vielfältigere Gesellschaft allen zugute. Nehmen wir zum Beispiel die Vereinigten Staaten. Bei der US-Volkszählung, wenn die Leute gefragt werden, welcher Ethnie sie angehören, die Kategorien, die die Volkszählung vorsieht, haben sich mit der Zeit geändert. Immer mehr Amerikaner betrachten sich als multiethnisch. Das heißt, sie sind nicht schwarz, sie sind nicht weiß, sie sie sind keine Asiaten, sie sind nicht spanisch, sie sind einfach multiethnisch. Und ich denke, eines der Dinge, die die Geschichte Amerikas gezeigt hat, italienische Amerikaner waren mal eine Minderheit oder irische Amerikaner, katholische Amerikaner wurden als Minderheiten betrachtet. Im Laufe der Zeit hat sich die Definition dessen, was es bedeutet, weiß zu sein, aber geändert. Und am Ende verlieren die Leute nichts. Wir müssen uns an den Grundsatz der politischen Gleichheit halten. Auf lange Sicht ist das im Interesse aller. Immer wenn es eine privilegierte Gruppe gibt, werden sie kurze Zeit denken, sie verlieren etwas. Es fühlt sich zunächst bedrohlich an. Diese Spannungen sind aber lösbar, zum Beispiel mit Wirtschaftswachstum oder Wohlstand für alle.
A kind of commitment to this basic principle, but I do think a kind of economic growth, economic livelihood is one way of resolving this kind of tension.
Naja, aber Sie sagen ja selber, wenn Sie auf die Landbevölkerung in den USA gucken und wenn man in Europa auf die Gilets jaunes in Frankreich schaut, also die Gelbwesten in Frankreich oder die Landwirte in Polen oder in Deutschland, dann sieht man, dass es hier ähnlich ist, dass da eine Gruppe sich marginalisiert fühlt, sich benachteiligt fühlt und sich dann aber eben auch politisch radikal und immer radikaler bemerkbar macht.
Ja, ich denke, unsere politischen Parteien müssen selbst vielfältiger werden und die gesamte Vielfalt in unseren Gesellschaften widerspiegeln. Und dann ist es weniger wahrscheinlich, dass politische Parteien selbst radikalisiert werden, wenn sie vielfältigere Wahlkreise vertreten. Aber sie wollen ja genauer wissen, was man mit Gruppen macht, die das Gefühl haben zu verlieren. Und sie ahnen es, es ist wirklich keine einfache Antwort, wissen Sie? Ich denke jedoch, eines der schönen Dinge an der Demokratie ist, dass unsere Demokratie die Vertretung aller Interessen und Gruppen ermöglicht. Und wenn es gut funktioniert, kann unser politisches System Antworten auf solche Bedenken finden. Und ich denke sehr oft darüber nach, was die Leute fühlen. Bedrohungen für die ethnische Gruppe. Oft können sie gewissermaßen durch wirtschaftliche und politische Maßnahmen gelöst werden. Und die Regierung muss auf die Bedürfnisse von allen Seiten eingehen. Lassen Sie uns das mal ganz konkret machen. Ich denke, es ist einfacher, als so abstrakt zu sprechen. Also, wenn man das Gefühl hat, die Schulen werden überrannt, die Klassen Zimmer sind so voll. Ich mag die Leute dort nicht, die in der Schule sind. Es gibt einen Grund, warum die Menschen wollen, dass mehr Geld für Schulen ausgegeben werden sollte und die Lehrer besser bezahlt werden sollten. Klassenzimmer kleiner sein sollten. Das heißt, weniger Schüler im Klassenverbund sind. Und ich denke, viele dieser grundlegenden Arten von Identitätsfragen können durch Infrastruktur gelöst werden, indem man auf die tatsächlichen Bedürfnisse der Menschen eingeht. Ich meine, wir sollten die Beschwerden der Bürger ernst nehmen. Wenn die Leute das Gefühl haben, dass die Schwimmbäder zu voll sind und in den öffentlichen Schwimmbädern Gewalt stattfindet, dann müssen wir vielleicht mehr öffentliche Schwimmbäder bauen. Also ich denke, es gibt eine Art politische Reaktion darauf, bei der es nicht um Identität gehen muss, weil ich denke, am Ende des Tages sind die meisten Menschen eigentlich ziemlich tolerant, solange sie das Gefühl haben, dass ihre Bedürfnisse erfüllt werden. Und ich glaube, ich habe eine optimistische Vorstellung von den meisten Bürgern. Und selbst wenn sich die Menschen so fühlen, ist ihre kulturelle Identität bedroht. Es scheint mir, dass es kein Nullsummenspiel ist. Diese Leute, denen es allen besser gehen könnte, ohne die eigene Identität zu verlieren. Ich denke, das Modell, dass die Menschen privat ihre Identität ausleben und dann in der Öffentlichkeit eine gemeinsame Öffentlichkeit haben, das scheint mir ein gutes Rezept dafür zu sein. Without taking away from one's own identity. I think this model of in your private life having your identity and in your public life having a shared public sphere seems to me a pretty good recipe.
Das ist ein interessanter und attraktiver Vorschlag zu sagen, baut mehr Schwimmbäder, macht bessere Schulen, dann sind die Leute zufriedener und auch zufriedener mit ihrem politischen System. Auf der anderen Seite ist es aber doch so, dass zumindest in Europa ganz stark diese Frage nach Leitkultur eine Rolle spielt, der Frage, was ist eigentlich der Konsens, den eine Gesellschaft braucht, um zusammenzuhalten, und der war nun mal, jedenfalls in Europa, in den USA ja auch ganz lange, christlich, weiß, männlich.
Ja, ich denke, wenn man in einer Demokratie leben will, kann man keine Bevorzugung einer ethnischen oder kulturellen Gruppe gegenüber haben. Dass das nicht so ist, nennt man ethnische Demokratie. Alle Bürger aller Herkunft müssen grundlegende politische Rechte in der gemeinsamen politischen Kultur haben, die eines sein muss, eine Art von Patriotismus, wo man sich demokratischen Prinzipien der Gleichheit verpflichtet fühlt. Wissen Sie, das heißt nicht, dass die Menschen ihren kulturellen Hintergrund aufgeben müssen, aber man könnte in Gemeinschaften und im Privatleben leben, in der Familie, sogar in der eigenen Nachbarschaft und so weiter, oder man interagiert mit gemeinsamen kulturellen Traditionen. Aber in einer Demokratie, einer liberalen Demokratie, sollte es ein gemeinsames Bekenntnis zu liberal-demokratischen Prinzipien geben, zu politischer Gleichheit, zu bürgerlichem Raum. Denn ich denke, letzten Endes wollen die meisten Menschen trotz kultureller Unterschiede tatsächlich ähnliche Dinge. Die Leute wollen mit ihren Kindern in öffentlichen Parks spielen und sich sicher fühlen. Die Leute wollen gute Schulen für ihre Kinder.
Aber dafür braucht es keine Demokratie. Das kann man auch woanders haben.
Naja, ich denke, die Beispiele sind ziemlich allgemein. Meinen Sie jetzt undemokratische Systeme?
Ja, klar. Hongkong.
Ja, ich weiß, die sozialwissenschaftlichen Beweise sind ziemlich klar, dass wenn man eine ganze Reihe von gesellschaftlichen Indikatoren betrachtet, soziale Umverteilung, Wirtschaftswachstum, sozialer Frieden, solche Dinge, dass es eigentlich keinen großen Unterschied zwischen Demokratien und Autoritäten gibt. Ich meine, die Beweise sind in dieser Hinsicht wirklich ungewiss. Ich meine, es ist nicht klar, ob autoritäre Systeme in dieser Hinsicht Demokratien übertreffen, wissen Sie. Also man kann sicherlich auf China verweisen, auf Singapur. Aber für jedes China und Singapur können wir auch auf ein korruptes, autoritäres System verweisen, in dem man nicht leben möchte. Und so gibt es für jedes Singapur ein solches Land. Und im Durchschnitt sind die Literatur und die Wirtschaftswissenschaften sowie die Politikwissenschaften ziemlich gemischt. Ich würde sagen, wo es nicht gemischt ist, wo die Beweise sehr eindeutig sind, ist, dass Demokratien das einzige politische System sind, Nummer eins, dass es ihnen ermöglichen kann, einen politischen Führer zu entfernen, wenn sie ihn nicht mögen. Es ist das einzige System auf der Welt, in dem das möglich ist. Und zweitens ist es ganz klar, dass die bürgerlichen Freiheiten, die grundlegenden bürgerlichen Freiheiten, die Freiheiten, die die meisten Bürger genießen in einer Demokratie, besser geschützt werden. Also wissen Sie, ich denke, dass die Attraktivität einer Art Singapur-Modell oder chinesisches Modell in gewisser Art eine Art Trugbild ist. Denn noch einmal, für jedes dieser Länder kann ich Ihnen sagen, es sind Länder, die nicht so gut funktionieren, in denen man dann gerne leben möchte.
Ein letztes Wort zu den Verfassungen von Demokratien. Wir feiern in Deutschland jetzt den 75. Geburtstag des Grundgesetzes und sind stolz. Und es gibt eben so doch schon auch eine große Liebe zu diesem Grundgesetz und eine große Verehrung. Und man stellt es sich auf einen Altar und sagt, das haben wir geschafft und seit 75 Jahren verteidigen wir das. Sie sagen in Ihrem Buch, Verfassungen werden von toten Leuten für die Zukunft gemacht. Sie sind doch oft sehr in der Vergangenheit und trotzdem bleiben sie da, wo sie sind. Ist das richtig oder brauchen wir ein neues Grundgesetz?
Nein, ich denke, Verfassungen sind schwer zu ändern. Das sollten sie auch sein. Ich meine, das ist das eigentliche Prinzip einer Verfassung, sie so zu gestalten, dass nicht jede Wahl bedeutet, dass wir das politische System ändern. Wissen Sie, Thomas Jefferson hatte bei der Gründung vorgeschlagen, dass es in den Vereinigten Staaten alle 30 Jahre eine neue Verfassung geben soll. Und das wurde wirklich abgelehnt und ich denke, das ist auch richtig so. Ich meine, Verfassungen sollten verbindlich sein. Sie sollten einschränkend sein. Auf der anderen Seite müssen sie doch eine gewisse Flexibilität bieten. Es muss eine gewisse Möglichkeit geben, eine Verfassung zu verbessern. Und wissen Sie, ich denke, dass die deutsche Verfassung, die im 20. Jahrhundert geschrieben wurde, im Gegensatz zur amerikanischen Verfassung aus dem 18. Jahrhundert, viele Stärken hat. Und es wurden in einem Kontext geschrieben, in dem die Leute viel gelernt haben. Zum Beispiel erwähnt die amerikanische Verfassung das Wort politische Parteien nicht, weil politische Parteien im 18. Jahrhundert nicht erfunden wurden. Natürlich garantiert die deutsche Verfassung das Recht, politische Parteien zu gründen, und reguliert auch politische Parteien. Ein anderes Beispiel dafür, dass die amerikanische Verfassung das Wort Gleichheit nicht erwähnt, so schockierend das auch klingen mag, die deutsche Verfassung tut es natürlich. Es gibt also Verbesserungen in den Verfassungen und ich denke, die amerikanische Verfassung ist eine ziemlich gute Verfassung, besonders wenn man bedenkt, wie alt sie ist. Aber die Art und Weise, wie sich Verfassungen verbessern, und das muss man sagen, ist, wenn die Bürger entscheiden, dass sie geändert werden müssen. Es sollte schwierig, aber dennoch möglich sein. Deshalb denke ich, dass dass sowohl die US-Verfassung als auch die deutsche Verfassung in vielerlei Hinsicht respektiert, verteidigt und gelobt werden können. Gleichzeitig müssen wir aber auch erkennen, dass sie von Menschen geschrieben wurde. Sie wurde uns nicht von Gott gegeben. Es sind also künstliche Dokumente. Und wie bei allen von Menschen erstellten Dokumenten müssen sie manchmal verbessert werden. Und ich denke, so sollte man über die Verfassung nachdenken.
Super, dann lassen wir doch jetzt. Dankeschön, Herr Ziblatt, das war super interessant. Danke. Das war Tonspurwissen in dieser Woche. In der nächsten Woche ist von Leichnam, da machen wir eine Pause. Anfang Juni sind wir wieder da. Bis dahin herzliche Grüße, Ihre Ursula Weidenfeld.